Guten Morgen allerseits. Lieber Sepp, herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft und deine freundlichen Worte. Ich wollte eigentlich eine historische Rede halten, aber Sie werden mir einen kleinen Ausrutscher entschuldigen. Gestern gab es eine Wahlkampfveranstaltung vor dem Stephansdom und da sprach Herr Kickl über Remigration für alle, die sich nicht an unsere Regeln halten wollen. Und dabei kam mir etwas in den Kopf, was ich gerade für diese Rede recherchiert hatte. Ich lese Ihnen das mal vor. 24. November 1731. An diesem Tag rückten zwei Kompanien von Prinz Eugenschen Soldaten in das St. Johannisgericht ein und suchten, die Emigration in Gang zu bringen. Ob auf den Feldern oder Wäldern oder Äckern oder Wiesen, auf den Bergen oder Tälern, auf den Straßen oder zu Hause, egal wo dergleichen Leute oft antraf, so hieß es fort, fort. Niemand durfte seinen Lieben Abschied nehmen, nicht einmal Kleidung holen. Man trieb sie wie das Vieh fort und, wenn es sein musste, mit Gewalt. Diese Worte kommen von Gerhard Gottlieb Günther Göcking, einem Chronisten der damaligen Zeit, und sie kommen aus Vilsmoos. Denn in Vilsmoos wurden in diesem Jahr Protestanten vertrieben, viele Protestanten vertrieben. Die Zahlen sind beeindruckend, Sie finden sie auf der hervorragenden Website von Toleranzberg. Im ersten Schub, wie das dann immer so ist, wurden die Unangesessenen vertrieben, die Knechte und Mägde, die zu keinem Hoffest gehörten. Das waren 15 Leute. Über die nächsten 4 Schübe wurden es dann 593 Menschen von den ca. 750 Menschen, die in Vilsmoos lebten. Das hieß, dass 69 der 88 Gehöfte in Vilsmoos leer standen. Die meisten Leute waren weg. Insgesamt wurden 22.000 Menschen aus dem Land Salzburg damals vertrieben. Sie wurden vertrieben, weil sie die falsche Art von Menschen waren. Sie waren nicht ethnisch anders als die Menschen um sie herum. Sie unterschied eigentlich nichts anderes, als dass sie Protestanten geworden waren. Eine gute Erinnerung daran, dass Österreich eine Zeit lang ein zu 80% protestantisches Land war. Und die Gegenreformation, die da mit Feuer und Schwert kam, besonders im Salzburger Land, in Gestalt des Fürstbischofs Firmin, hat diese Vertreibung orchestriert und mit größter Brutalität durchgeführt. Die Menschen, die vertrieben wurden, wurden durch ganz Europa verteilt, bis in die Niederlande und bis nach Preußen, weil der König von Preußen, ein Protestant und ein kluger Mann, sagte, solche Menschen kann ich brauchen und ihnen eine neue Existenz angeboten hat. Der Anfang des 18. Jahrhunderts ist wie durch Magie auch der Anfang des Phänomens, das wir die Aufklärung nennen. Was um Gottes Willen ist die Aufklärung? Es sind ganz einfach Menschen, die damals sagten, so können wir nicht weiter tun. Dieser Fanatismus, dieser Hass im Namen eines hehren Ideals gehört hier nicht her, den können wir nicht und den wollen wir nicht ertragen. Die Aufklärung ist übrigens ein sehr irreführender Begriff, aber darüber habe ich geschrieben, das können Sie woanders nachlesen. Es gab derer viele. Zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert gab es in ganz Europa Bewegungen, Denkschulen, die Freiheit wollten, Autonomie wollten, Selbstbestimmung wollten, Gleichheit vertraten. Und sie haben sich immer gewandt gegen die Macht der Kirche, weil es damals eine politische und, wie wir gerade gesehen haben, eine sehr brutale Macht war. Und sie haben immer sich gewandt gegen Fanatismus und Intoleranz. Was die Aufklärung ist, kann man nicht so genau beschreiben. Es gibt einen schönen Satz den Immanuel Kant benutzt hat, der ist lateinisch und heißt sapere aude, das heißt, wage es, dich deines Verstandes zu bedienen. Der stammt gar nicht von Kant, sondern von Horaz aus der vorchristlichen Zeit, denn diese Art von Denken haben die Aufklärer nicht erfunden, die gab es schon immer, aber sie wurde dann erst wichtig. Die Tatsache, dass man sich auflehnen kann gegen die herrschenden Verhältnisse, wenn diese Verhältnisse unmenschlich sind, das war etwas, was im 18. Jahrhundert zum ersten Mal massiv passierte. Und wenn Sie mich fragen, warum gerade dann, dann würde ich sagen, weil im 17. und 18. Jahrhundert zum ersten Mal eine große Mittelklasse entstand. Menschen, die lesen und schreiben konnten und in Städten wohnten und die mehr Selbstbewusstsein hatten und sich miteinander vernetzten, um ihre Interessen zu vertreten. Und diese Interessen gingen gegen Thron und Kirche. Die gingen gegen die Macht, die etabliert war. Und es ist relativ einfach. Die Kirche kann immer sagen, Gott liebt mich mehr als dich. Und der Adel kann immer sagen, meine Familie ist älter als deine. Die Bürger in den Städten hatten diese Möglichkeit nicht. Die mussten ein anderes Argument finden. Und dieses Argument war ein Skandal. Ein absoluter moralischer Skandal. Denn dieses Argument hieß, aber wir sind doch alle gleich. Wir sind alle gleich geboren. Man muss sich bewusst sein, um zu wissen, was für ein Erdbeben das verursacht hat, was für ein Skandal das war. Denn damals hat jeder anständige Mensch gewusst, dass die Gesellschaft darauf beruht, dass die Menschen ungleich sind. Ein Adliger ist besser als ein Bauer, ein Christ ist besser als ein Heide, ein Mann ist besser als eine Frau. Und das war die Grundlage der Moral, das war die Grundlage der Anständigkeit, das wusste jeder. In dieser Welt zu behaupten, wir sind alle gleich an Rechten geboren, das war ein Angriff auf die politische Macht. Und deswegen wurden Aufklärer, wo auch immer sie auftraten, verfolgt und konnten nur unter sehr schwierigen Bedingungen überhaupt schreiben, was sie wollten. Zum Beispiel die Aufklärer in Frankreich, wo die Repression besonders stark war. Die ganz skandalösen Bücher, die heute noch wunderbar und übrigens heute noch haarsträubend zu lesen sind, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die mussten dann von einem fremden Kopisten kopiert werden, damit man die Handschrift des Autors nicht erkannte. Und dann wurden sie in die Niederlande geschmuggelt und dort gedruckt und dann in Heuballen und Heringsfässern wieder heimlich importiert nach Frankreich, wo sie wie Drogen an Straßenecken verkauft wurden. Das war die Aufklärung damals. Nun ist hier das Thema dieser kurzen Worte eine neue Aufklärung. Und Sie können mich fragen, braucht man das? Wir haben doch die Aufklärung schon gehabt, das ist alles schon passiert. Brauchen wir jetzt wirklich eine neue Aufklärung? Ich muss sagen, das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe oft, weil es mir immer schien, über eine neue Aufklärung zu reden und zu sagen, wir brauchen eine neue Aufklärung. Das schien mir immer so eine Alterserscheinung für Männer eines gewissen Alters. Und da ich selbst in ein gewisses Alter komme, habe ich dem sehr misstraut. Aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, denn erstmal die Aufklärung, die wir damals hatten, die richtete sich gegen Kirche und Staat und das sind heute nicht mehr die großen Gegner. Unsere Staaten sind demokratisch und werden es bis auf Weiteres hoffentlich auch bleiben. Unsere Kirchen sind nicht mehr so mächtig, dass sie Menschen auf den Scheiterhaufen stellen können. Also vielleicht haben sich einfach die Ziele geändert eines aufgeklärten Denkens. Und dann gibt es noch etwas, nämlich dass die Aufklärung in ihrer Geschichte eine ganze Menge Dreck am Stecken hat. Alles konnte mit der Aufklärung gerechtfertigt werden. Der Kolonialismus, das Bringen der Zivilisation zu den Völkern, die noch keine hatten. Der Rassismus, weil man wissenschaftlich bewiesen haben wollte, dass Menschen überlegen oder unterlegen sind. Und übrigens auch die Überlegenheit von Männern über Frauen konnten. Es gab viele Wissenschaftler, die darüber dicke Bücher geschrieben haben, warum Frauen einfach weniger rational sind, warum man ihnen keine Verantwortung zutrauen kann, warum Männer das machen müssen, weil sie die aufgeklärteren Menschen sind. Also, das mit der Aufklärung ist heutzutage nicht mehr so einfach. Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann kann man vielleicht auch sehen, die Aufklärung war nicht nur ein Kampf gegen Thron und Kirche, sie war ein Kampf gegen die allzu bequemen Geschichten, die sich eine Gesellschaft erzählt. Das waren damals religiöse Geschichten, das waren damals Adelsgeschichten, das ist es heute nicht mehr. Aber mir kann niemand erzählen, dass unsere Gesellschaften sich nicht gerne allzu bequeme Geschichten erzählen. Darüber, wer sie sind und wie sie sind und warum sie letztendlich doch besser sind als die anderen. Und dann kommen wir dahin, dass wir vielleicht doch eine neue Aufklärung brauchen. Einen Kampf gegen Fanatismus, einen Kampf gegen Intoleranz, einen Kampf gegen Befehlsempfänger, die immer am Ende des Tages sagen, das habe ich nicht anders machen können, Befehl ist Befehl. Es ist aber nicht nur ein Kampf gegen etwas. Es ist auch ein Kampf für etwas. Es ist ein Kampf für Toleranz, für die Gleichheit aller Menschen, für die gleichen Rechte. Es ist ein Kampf um Emanzipation und es ist ein Kampf für die Autonomie des Denkens. Und da wird es kompliziert, denn die Autonomie des Denkens ist eine echte Zumutung. Warum hat Horaz gesagt, sapere aude, wage es, dich deines Verstandes zu gebrauchen, weil es lästig ist, weil es schwierig ist. Denn wenn man sich seines Verstandes gebraucht, von seinem Verstand Gebrauch macht, dann wird man vielleicht nicht nur verfolgt und heute wird man nicht mehr auf den Scheiterhaufen geworfen, aber vielleicht tut es der eigenen Karriere nicht gut, man bekommt gewisse Jobs nicht mehr, man wird von Leuten nicht mehr gegrüßt, man wird ausgegrenzt, das ist alles nicht so dramatisch. Viel dramatischer ist es, dass man, wenn man sich seines Verstandes bedient, vielleicht zu Schlussfolgerungen kommt, zu denen man gar nicht kommen wollte. Dass man, wenn man seinen Gedanken wirklich konsequent bis zum Ende folgt, wenn man wirklich die Fakten anhört, die nicht die eigenen Fakten sind, weil man sie gerne hat, sondern die Fakten sind, die die besten Fakten sind, die wir alle haben können, dass es den eigenen Meinungen oft nicht gut tut. Mein guter Freund Marcel, der hier in der ersten Reihe sitzt, hat über seinem Schreibtisch eine Postkarte hängen, auf der steht, ich weiß, dass du recht hast, aber ich mag meine Meinung lieber. Das ist etwas, wogegen sich die Aufklärung zur Wehr setzen will. Warum ist das so wichtig heute? Man kann doch sagen, wir haben Gesetze, alles ist gut. Ich glaube ganz einfach, warum Toleranz wichtig ist. Toleranz, und darum geht dieses Festival, Michael Köhmeyer hat das gestern virtuos ausgeführt, ist etwas Schwieriges. Es ist kein eigentlich schönes Gefühl, denn man toleriert ja nichts, was man bewundert. Man toleriert etwas, was man nicht bewundert, was man nicht mag, was man für falsch hält. Und das ist wichtig. Und warum ist das wichtig? Weil wir die Tolerierenden morgen schon die Tolerierten sein könnten. Weil Machtverhältnisse sich sehr schnell umkehren können. Und wenn dieses Prinzip nicht etabliert ist, dann kann man ganz schnell am falschen Ende der Gleichung stehen. Deswegen ist es wichtig, dass das in einer Gesellschaft sich ganz stark durchsetzt. Es gibt aber noch etwas, wo ich glaube, wir die Aufklärung gebrauchen können. Ich habe letztes Jahr ein kleines Büchlein veröffentlicht, das heißt Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung. Und das fängt an mit einem vielleicht etwas überraschenden Bild. Denn am Anfang dieses Büchleins nehme ich Sie mit in einen Supermarkt. Und ein Supermarkt, hier sind wir am Land, aber in einer großen Stadt ist ein Supermarkt der einzige Ort, wo Menschen den Produkten der Landschaft und des Landes begegnen, in dem sie leben. Sonst leben sie umgeben von Beton und von Gebäuden und von Asphalt, aber im Supermarkt begegnen sie Früchten und Gemüse und grünen Dingen und bunten Dingen. Und dieser Supermarkt ist aber nicht nur ein Ort von Austausch und von Kauf, sondern es ist auch vor allem eine Illusionsmaschine. In diesem Supermarkt sehen Sie, dass alle Bauern knorrig und authentisch sind und alle Kühe lila und alle Gemüse genau identisch sind und alle Gurken geboren werden in Kondome eingeschweißt. In diesem Supermarkt sehen Sie, dass die Welt schön ist und alles immer zu haben ist und alle Weiden grün sind und alle Kaffeebauern glücklich. Und das ist wichtig, um Produkte zu verkaufen, aber wenn Sie sich diesen Supermarkt als eine bunte Videowand vorstellen mit Produkten davor, stellen Sie sich mal vor, Sie würden diese Wand durchbrechen. Was würden Sie dann sehen? Sie würden sehen eine Welt der Klimakrise, eine Welt mit industrialisierter Landwirtschaft, mit industrialisierter Massentierhaltung und übrigens, um Ihnen da mal eine kleine Zahl zu geben, jedes Jahr werden weltweit 88 Milliarden Landtiere geschlachtet, um zu Schnitzeln und Ähnlichem zu werden. 88 Milliarden. Das ist die Welt, der Sie dann begegnen würden, wenn Sie die Supermarktwand niederbrechen würden. Und ich glaube, dass der Supermarkt der schlechtestmögliche Ort ist, um Entscheidungen zu treffen über die Welt da draußen. Und ich glaube auch, dass es deswegen wichtig ist, dass wir uns gemeinsam bemühen, diese Wand niederzureißen und die Welt da draußen so zu sehen, wie sie ist. Und in dieser Welt da draußen den alten Kampf der Aufklärung wieder aufzunehmen, einen Kampf für Toleranz, für Autonomie des Denkens und letztendlich auch für Empathie. Und ich weiß nichts, was das besser vertiefen könnte, als das Illumina-Orchester, das Sie jetzt hören werden, was diese Empathie in Musik übersetzt, in Bewegung übersetzt, in Farbe übersetzt und einfach in Freude übersetzt. Und ich wünsche Ihnen damit einen bewegenden und wunderbaren Morgen und danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.